In den letzten Wochen bin ich immer mal wieder auf meine neue Brille angesprochen worden. Vielen Dank an alle, die auch gesagt haben, dass sie gut aussieht. Man kann das sonst noch nachholen. Ich habe einfach in den Wochen und Monaten davor gemerkt, wie sich meine Augen verändert haben, wie sich meine Sicht verändert hat. Alles war so ein bisschen verschwommener, vor allem wenn ich draußen unterwegs war auf dem Fahrrad, habe ich mich irgendwie unsicher, ein bisschen wackelig gefühlt und habe mir gedacht, gut, ich bin jetzt 35, da werden die Augen auch irgendwann schlechter, das gehört dazu. Und dann habe ich den Augentest machen lassen, um eben diese neue Brille anpassen zu lassen. Und dann stellte sich heraus, tatsächlich haben sich meine Augen verbessert. Da dachte ich, naja gut, ich bin auch erst Jugendliche 35, da werden die Augen halt auch mal besser. Der Optiker, der den Test durchgeführt hat, sagte dann aber, nee, das ist schon ein Zeichen des Alters und ein Zeichen des körperlichen Verfalls. Das ist ein Zitat von ihm. Um Brillen und eine veränderte Sicht soll es auch heute Morgen gehen. Thomas hat das vorhin schon gesagt, heute endet die David-Predigtreihe, mit der wir uns über die letzten Wochen 7 Male mit heute beschäftigt haben. Und ich wollte noch mal heute Morgen so ein bisschen uns die Chance geben, womit man sich über so eine Zeit lang beschäftigt hat, dass das nicht so verpufft und ab nächste Woche geht's weiter und die nächste Reihe kommt, sondern dass wir uns noch mal vergegenwärtigen, womit haben wir uns da beschäftigt? Was haben wir Neues gelernt von David? Wo haben wir gestaunt? Wo sind wir gestolpert drüber? Da habe ich mir überlegt, ich lade euch ein zu einem kleinen Austausch, einfach da an euren Plätzen, wo ihr sitzt, zu zweit, zu dritt mal kurz die Köpfe zusammenzustecken und diese Fragen zu bewegen. Was nehme ich mit aus dieser David-Reihe? Was war für mich neu? Wo ist David mir zum Vorbild geworden? Wo auch gar nicht? Macht es Sinn für euch? Und dass wir das so ein bisschen uns mal festhalten, diese Goldkörner, die wir da über die letzten Wochen erarbeitet haben. Wenn du nicht alle Teile der Predigtreihe mitbekommen hast, kein Problem, dann sprecht ihr einfach über das, was ihr habt. In Ordnung? Ein paar Minuten nehmen wir uns dafür Zeit. Einfach da, wo ihr sitzt, zu zweit, zu dritt.
hinter den Zaun raus.
Okay, ich würde an dieser Stelle gerne einen Doppelpunkt setzen. Aber es ist cool, dass ihr so ins Gespräch gekommen seid. Und genau, vielleicht kann man das später beim Kaffee nach dem Gottesdienst noch fortsetzen. Da scheint ganz viel noch da zu sein, was nachklingt aus dieser Reihe. Das ist toll. Und heute in diesem letzten Teil der Predigtreihe wollen wir uns beschäftigen mit der Frage David in seiner Rolle als König. Wie war er als König? Wie war er in diesem Amt? Zu Davids Regierungszeit ist das Reich Israel als Reich gewachsen, wie davor und danach im Grunde nicht wieder. Das Land hat sich vergrößert, der Macht- und Einflussbereich war immens in der Zeit. Und um Macht zu gewinnen und sie zu erhalten und auch auszubauen, darf man als Herrscher in unserer Welt eben auch vor kriegerischen Auseinandersetzungen nicht zurückschrecken. Das Reich ist so stark gewachsen, weil König David die damaligen Feinde Israels, die Philister, aber auch weitere Volksgruppen wie die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, die so um Israel drumherum lebten, weil er sie militärisch besiegen konnte. Und dabei ging David durchaus sehr sorgfältig vor, um seine Feinde kriegsunfähig zu machen, sodass keine weitere große Gefahr von ihnen ausgehen konnte. Da ist er gnadenlos. Wer das konkret nachlesen möchte, ist da 2. Samuel 8 ganz spannend. Aber eine Warnung vorweg, das ist wirklich ein blutrünstiger Text, eine blutrünstige Beschreibung, wie wir sie heute manchmal aus den schlimmsten Nachrichten kaum kennen. Also empfehle ich nicht unbedingt, direkt vorm Schlafengehen zu lesen. Das kann schlechte Träume geben. Und so wurde das Reich unter König David jedenfalls größer und blühte auch wirtschaftlich auf. Gleichzeitig heißt es auch immer wieder, dass David sich nach Gott ausstreckte, nach dem Herrn fragte und ihm gefallen wollte. Und dass der Herr mit ihm war. In 2. Samuel 8 lesen wir außerdem diese Beschreibung der Amtszeit König Davids. David war ein König von ganz Israel und sorgte für Recht und Gerechtigkeit in seinem Volk. Also durchaus ein König, der mit Gott unterwegs war und doch auch sehr radikal und gnadenlos mit seinen Feinden verfahren ist, um sein eigenes Reich, seine eigene Macht zu sichern und zu stärken. Kleiner Sprung aus dem Alten ins Neue Testament. Heute ist, wie wir schon gehört haben, Palmsonntag. Wir erinnern uns an den Einzug Jesu in Jerusalem und wie die Menschenmenge ihn dort jubelnd empfängt. Mit Hosanna rufen und sie wedeln eben diese Palmzweige, daher der Name Palmsonntag. Und ich möchte diese Begebenheit, obwohl wir die vorhin schon in dem Videoclip gesehen haben, aber heute Morgen noch einmal mit euch anschauen, den Text lesen. Der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 1. Genau, da haben wir eine PowerPoint zu. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger aus. Er sagte ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? Dann antwortet: Der Herr braucht es. Er lässt es bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden und sie banden es los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Und er zog nach Jerusalem hinein in den Tempel. Nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den 12 nach Bethanien hinaus. Ich komme zurück zu meinem Brillenbild vom Anfang. Denn die Menge, die Jesus hier empfängt, und wow, es ist ein imposanter Empfang, sie trägt eine Brille, eine ganz bestimmte, durch die sie diese Szene jetzt sieht. Eine durchaus biblische Brille, aber gleichzeitig eine zutiefst menschliche. Ich nenne sie mal zugespitzt, etwas plakativ, die alte Brille. Ja, ich habe euch noch mal zur Anschauung meine alte Brille mitgebracht. Wow. Und die Menge trägt hier die Brille, die sie möglicherweise von ihren Vorfahren übernommen hat. Sie ist nicht falsch und doch passt sie nicht. Die Dinge, die sie dadurch sehen und die Aussagen, die sie aufgrund dessen treffen, sind inhaltlich richtig. Aber doch sieht die Menge das, was vor ihren Augen ist, unscharf. So wie ich euch jetzt. Deswegen wechsle ich doch nochmal wieder. Diese Predigt ist überschrieben mit König David, König Jesus. An Palmsonntag treffen diese beiden Könige aufeinander. Denn so begrüßen die Leute Jesus hier. Sohn Davids nennen sie ihn. Das ist eine hoch aufgeladene und eine extrem hohe Erwartungshaltung, eine hoch aufgeladene Aussage, die sie damit zum Ausdruck bringen. Ohne viele Worte zu verwenden, denn es war damals jedem im Volk klar, was es bedeutet, Sohn Davids. Es ist ein Ausdruck ihrer Messias-Erwartung, ausgehend von der Zusage Gottes, dass ein Nachkomme Davids wieder auf dem Thron in Israel sitzen würde. In 2. Samuel 7 sagt Gott nämlich genau das zu David: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das drückt die Menge hier damit aus. Das haben sie im Hinterkopf. Wir sehen in dir diesen König, den Nachkommen Davids, den rechtmäßigen König in Israel, der nun kommt, um den Thron zu besteigen, auf den wir lange gewartet haben, der nun kommt, um uns von der Knechtschaft der Römer zu befreien, der uns als ein Volk eint, der in der Tradition Davids steht, ja, ein König nach der Art Davids. Ein König, der damit einhergehend auch, nun mal gehört es dazu, vor Brutalität und Gewalt nicht zurückschreckt, um den Sieg für uns als Volk zu sichern. Sie rufen: Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Deutlicher kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Endlich wird Israel wieder jemand sein. König David, König Jesus, An Palmsonntag treffen diese zwei Könige hier aufeinander. Nicht physisch, aber fast doch schon so ein wenig. So fast wie zum Greifen ist die Erwartungshaltung der Menge. Fast so, als würden sie hier eine Art reinkarnierten David erwarten. Sie tragen eben doch noch die alte Brille. Sie haben diese Sicht darauf, wie sie ihre Rettung verstehen und wie sie sie erwarten. Die Luft ist aufgeladen mit Erwartung dessen, was nun auch Jesus als nächstes tun wird. Die Menge erwartet, dass Jesus nun Richtung Königspalast den Weg einschlagen muss. Klar, denn dort sitzt der unrechtmäßige König Israels. Von Gnaden der Römer, und der muss jetzt abgelöst werden. Frag mal David, wie das geht. 2. Samuel 8, sage ich nur, da wird nicht lang gefackelt. Aber wo geht Jesus tatsächlich hin? Wir lesen davon in dem letzten Vers des Textes und später auch nochmal im gleichen Kapitel. Er geht nicht zum Königspalast, er geht in den Tempel. Und hier führt er das durch, was wir unter Tempelreinigung verstehen. Ab Vers 15 heißt es da, Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Jesus nimmt hier Bezug auf ein Wort aus Jesaja 56. In diesem Kapitel im Prophetenbuch liegt der Fokus interessanterweise auf den Fremden, zu denen Gott eine Beziehung sucht. Diejenigen außerhalb des Volkes Israels. In Vers 6 heißt es dort, und die Fremden, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat halten und ihn nicht entweihen und die an meinem Bund festhalten, sie werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Haus des Gebets. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer werden Gefallen auf meinem Altar finden, denn mein Haus wird ein Haus des Gebets für alle Völker genannt werden. Ein Gebetshaus für alle Völker. Es ist noch einmal mehr ein Schlag ins Gesicht der Erwartung des Volkes. Hatten sie doch erwartet, dass sie als Volk gestärkt werden würden? Dass die anderen, in diesem Fall die lästigen Römer, aus dem Land hinausgeschmissen werden würden. Aber Jesus zitiert hier Jesaja und macht deutlich, jede und jeder gehört zu Gott, die den Bund mit ihm halten wollen. Darum scheint es ihm hier zu gehen. Das Volk braucht hier eine andere Sicht. Und sie merken, wie sie es bisher verstanden haben, ihre bisherige Königserwartung. Und auch, wie sich hier in der Tempelreinigung zeigt, ihre Gottesbeziehung. Es passt nicht. Sie können nicht mehr scharf sehen. Dinge verschwimmen vor ihren Augen. Dieser Jesus, den sie als Sohn Davids bejubelt hatten, er wählt den Gang zum Tempel. Nicht zum Palast. Und es wird deutlich, Jesus hat eine andere Agenda als das Volk. Ihm geht es eben nicht um einen politischen Sieg über die bedrohlichen Mächte, die Unfreiheit und Kummer über das Volk bringen, sondern er setzt bei ihrer Beziehung zu Gott an. Das ist es, worauf er seinen Fokus richtet, und er macht deutlich, dass es das ist, wofür er gekommen ist. Die Dringlichkeit, Gottes Liebe zu den Menschen deutlich zu machen, das ist Inhalt und Motor von Jesu Königsherrschaft. Dass da heraus sich auch auf politischer Ebene Dinge ändern, ist damit gar nicht ausgeschlossen. Ja, beispielsweise menschenverachtende Systeme, die Unterdrückung und Ausbeutung von Armen, Kranken, Schwachen, das ist nicht im Sinne der Königsherrschaft Jesu. Und dass diese Systeme der Ungerechtigkeit nun hinterfragt und verändert werden, kann oder vielmehr muss Auswirkung des Königreiches Jesu sein. Und dabei ist aber der Startpunkt dessen die Beziehung Gottes zu den Menschen. Und so geht Jesus nun zum Tempel, der in der damaligen Zeit der Ort der Begegnung war von Gott und Mensch. Jesus macht mit dem Gang zum Tempel deutlich, dass das der Ausgangspunkt und das Fundament seiner Königsherrschaft ist. Es geht um die Begegnung und die Beziehung. Anders als andere Könige sieht er den Feind nicht im Außen, als sei das Volk von einem Feind von außen bedroht und greift zu den Waffen, um militärisch den Sieg zu erringen. Das wäre, wie gesagt, das gewesen, was das Volk jetzt erwartet hätte. Aber um diese Logik Jesu und sein Handeln hier zu verstehen, braucht es eben diese andere Brille, braucht es diese andere Sicht. Und plötzlich dreht sich dann auch der Wind in der Unterstützung des Volkes. Eben noch haben sie Hosanna gerufen. Wenige Tage später sind es dieselben Leute, die Kreuzige ihn rufen, als Pilatus ihnen Jesus kurz vor dessen Kreuzigung vorführt. Es ist gut möglich, dass das einfach Ausdruck ihrer Enttäuschung hier ist. Der, von dem sie erwartet haben, dass er sie befreit von der Unterdrückung der Römer, er hat eben nicht das Momentum genutzt und ist nicht mit einer Horde bis an die Zähne bewaffneter Leute in den Palast gestürmt, um da die Römer in die Flucht zu schlagen. Sie empfinden es möglicherweise so, diese neue Brille, die Jesus uns anbietet, sie passt nicht zu unserer Sicht. Und sie merken dabei nicht, dass sie ins Leere laufen. Sie haben nicht die Sicht, um zu verstehen, dass die Befreiung, die Jesus ihnen anbietet, eine viel tiefere und umfassendere ist als die bloße Befreiung von den Römern. Dass es ihm in erster Linie um ihre Beziehung zu Gott geht. Und in diesem Abschnitt im Markus-Evangelium, der Textabschnitt, der direkt vor dem Einzug Jesu in Jerusalem kommt, da passiert etwas ganz Interessantes. Jesus ist da in Jericho unterwegs und begegnet unterwegs einem blinden Bettler, der am Straßenrand sitzt, mit Namen Bartimäus. Und der ruft: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Leute drumherum versuchen so, dass er mal ein bisschen leise ist, aber er ruft nur lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus bleibt stehen und fragt ihn: Was willst du, dass ich dir tue? Ich möchte sehen können. Und Jesus sagt zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Moment konnte er sehen. Wie gesagt, genau der Textabschnitt vor dem Einzug in Jerusalem. Jesus begegnet hier also einem Blinden und heilt ihn. Da haben wir sie wieder, die neue Sicht. Und er sagt zu ihm: Dein Glaube hat dich gerettet. Jesus macht es wieder an der Beziehung zu Gott fest. Sehend wird, wer glaubt, wer die Beziehung zu Gott sucht. Dem schenkt Gott eine neue Sicht. Es ist ein Merkmal des anbrechenden Reiches Gottes. Blinde werden sehend. Und daran schließt der Evangelist Markus nun den Bericht an, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Und wir als Lesende können nur hoffen, dass die Menge hier auch zu Sehenden wird. Dass sie Jesus als den erkennen mögen, der er in Wirklichkeit ist. Und das Paradoxe an dieser ganzen Situation ist, dieser Einzug in Jerusalem, von dem das Volk erwartet, dass nun der Befreiungsschlag für sie kommt, eben durch das Kaltmachen der Römer, dieser Einzug in Jerusalem ist tatsächlich der Auftakt zum Befreiungsschlag. Und zwar nicht nur für sie, sondern für alle Menschen zu allen Zeiten, überall. Denn mit dem Einzug in Jerusalem beginnt die Karwoche, an deren Ende der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung steht. Doch dieser Befreiungsschlag und diese Intronisierung des rechtmäßigen Königs, sie sieht so anders aus, als von der Menge erwartet. Sie brauchen eben eine andere Brille, um das zu verstehen, um das klar sehen zu können. Das Volk hatte auf einen König gehofft, der in ihrem Lebensraum, in ihrem Volk ihnen zum Retter wird. Und Jesus macht deutlich, dass er so viel größer ist. Er ist nicht nur der König Israels, er ist der König über alle Könige, zu allen Zeiten. Und jeder, der eine Beziehung zu Gott sucht, ist eingeladen. Es gibt keine andere Bedingung, als den Bund mit Gott halten zu wollen und darin gehalten zu sein. Es ist nur einfach so paradox, dass der Sieg Jesu auf diese Weise geschieht. Nicht das Einfallen in den Königspalast und das Abschlachten der Feinde, sondern die freiwillige Selbsthingabe bis zum Tod am Kreuz. Die ist es, die Jesus als den wahren König bestätigt, dem all unser Lobpreis und unsere Verehrung gilt. Und mit meiner menschlichen Brille macht das alles keinen Sinn. Welcher König siegt, indem er stirbt? Wer baut sein Reich nicht auf den Knochen seiner Gegner, sondern auf der liebevollen Zuwendung zu ihnen? Kein Optiker dieser Welt würde dir diese Brille empfehlen. Es ist eben die veränderte Sicht, die wir durch die Beziehung zu Gott empfangen. Die Königsherrschaft Jesu ist so von ganz anderer Gestalt und auch von ganz anderer Qualität als alle anderen Königreiche dieser Welt, einschließlich dem von König David. Davids Königsherrschaft hat somit einen vorläufigen Charakter. Sein Königreich weist über sich hinaus auf einen anderen hin, den wahren Sohn Davids, Jesus von Nazareth, den Christus. Und falls wir mit dieser erneuerten Sicht bereits unterwegs sind, dann wünsche ich mir, dass Menschen diese neue Brille an uns auffällt. Denn wir werden die Welt dadurch anders sehen. Und falls wir uns vor Jahren einmal eine Brille angeeignet haben, sie vielleicht als Kind verpasst bekommen haben, dann hoffe ich, dass wir den Mut aufbringen, sie mal wieder überprüfen zu lassen. Passt meine Brille eigentlich noch mit dem überein, was ich von diesem Jesus verstanden habe? Es ist so einfach, über die Menge hier im Text den Kopf zu schütteln und zu sagen, tja, die haben es leider nicht verstanden. Aber es ist das Bleiben in der Beziehung zu Gott, die unsere Sicht klar hält. Ach Herr, Jesus, du bist der beste König. Und deine Logik ist so ganz anders und deine Sicht auf diese Welt ist so ganz anders. Aber du lädst uns ein, Teil davon zu werden. Und ich bete, dass unsere Sicht klar ist darauf, wer du bist und wie dein Königreich aussieht. Ich bete, dass wir bleiben in der Beziehung zu dir, dass wir den Bund mit dir halten und dass wir uns halten lassen von dir in diesem Bund. Danke, Herr, für deine unfassbare Gnade, die jeden Tag für uns neu ist. Amen.